Das Gefühl scheint verbreitet. Die Welt ist aus den Fugen. Vom Nahen Osten über das Flüchtlingsthema bis zur Kölner Silvesternacht. Das ist ein Unbehagen. Dabei ist das Leben mit Unsicherheit und das Aushalten des Krisenhaften geradezu eine Grunderfahrung der Moderne, findet mein heutiger Gesprächspartner. Und auf die Frage, ob er ein resignierter Konservativer sei, nach dem Motto, alles wird immer schlimmer, antwortet er, nein, früher war auch nicht besser. Er ist als Professor für neuere Geschichte an der Universität Mainz ein, wie er schreibt, Abenteuer eingegangen. Er schrieb 21.0, eine kurze Geschichte der Gegenwart. C.H. Beck, 24,95 Euro. Wer das liest, sieht die Gegenwart möglicherweise mit anderen, mit offeneren Augen. Deshalb herzlich willkommen, Professor Andreas Röder.
Guten Tag, Herr Kahle.
Rheinland-Pfälzer, Jahrgang 1967, der Sie sind. Finden Sie, wir leben in schlimmen Zeiten?
Auf der einen Seite erleben wir im Moment schon eine massive Häufung und auch Verbindung von internationalen Krisen. Die Euro-Krise ist nicht vorbei. Die Ukraine-Krise wirkt weiter und dann überlagert sich das alles auch noch mit der Implosion der arabischen Welt. Und wir erleben ja, welche Auswirkungen das auf Europa und auf Deutschland hat. Auf der anderen Seite, Herr Kahle, haben Sie es vorher ja selbst gesagt, Unsicherheiten, Ungewissheiten sind nichts Neues. Gewalt ist eine Grunderfahrung des Menschen und Krisen sind eine Grunderfahrung der Moderne.
Warum?
Weil die Vorstellung, dass wir eine neue oder bessere Welt erleben würden, die Idee von modernen Ideologien gewesen ist, die sich dann nie bewahrheitet haben. Im Gegenteil, wenn moderne Ideologien die Hoffnung auf eine bessere Welt oder gar auf den neuen Menschen verfolgt haben, dann ist ihnen diese Ideologisierung umso übler auf die Füße gefallen und hat sich in fürchterlichen Gewalteskalationen entladen.
Das ist wohl wahr. Was diese Moderne ihres Erachtens kennzeichnet, ist die Dekonstruktion von Ordnungsvorstellungen. Bitte erläutern Sie uns das.
Das müsste ich etwas differenzieren, weil die Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts zunächst einmal durch andere Ideen und Entwicklungen gekennzeichnet ist. Durch die Lösung des Individuums aus kollektiven Bindungen, durch die Aufspaltung von größeren Einheiten, sprich Pluralisierung. Diese Moderne hat auch eigene, zunächst einmal geschlossene Weltbilder erzeugt, von Geschlechterordnungen bis hin zu der Vorstellung, dass man die Gegenwart und die Zukunft durch Wissenschaft und Rationalität planen und gestalten könnte. Diese Vorstellungen der Moderne sind dann in den 80er Jahren, und das ist dann eigentlich schon eher ein Element der Postmoderne, diese Vorstellungen der Moderne sind dann in den 80er Jahren dekonstruiert worden. Michel Foucault hat davon gesprochen, er wolle anders denken, vor allem über Sprache und Macht. Und Jean-François Lyotard hat davon gesprochen, die großen Erzählungen hätten ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und damit sind die Ordnungsvorstellungen der Moderne in den 80er Jahren hinterfragt worden. Die Idee der Ordnung der Geschlechter, die Idee der Nation, aber auch die Idee des Westens und überhaupt die Moderne, die in dieser Lesart auf einmal nicht mehr als das Zeitalter des Fortschritts dastand, sondern deren dunkle Seite hervorgehoben wurde. In der postkolonialen Debatte über den Kolonialismus der Europäer oder Foucault hat auf die Psychiatrie und damit ein Element der Repression hingewiesen. Das ist eine Entwicklung der 80er Jahre und das eigentlich Fulminante ist, dass diese Überlegungen, die zunächst einmal in den philosophischen Seminaren in Paris oder in Berkeley stattgefunden haben, dass die in relativ kurzer Zeit in die Breiten der westlichen Gesellschaften durchgesickert sind. Und wenn der Generalsekretär der CDU im letzten Jahr davon sprach, in der CDU gebe es zu viele weiße alte Männer, dann war der Sprachgebrauch von Judith Butler in Berkeley in der Parteizentrale der CDU in Berlin angekommen.
Judith Butler ist also sozusagen die Ikone der Genderforschung in den USA, wo wir bei den Geschlechtern sind. Sie schreiben, seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert war Geschlecht zur obersten Kategorie politisch-sozialer Ausgleichsbedürftigkeit geworden. Was heißt das?
In den 80er Jahren wurden diese Ordnungsvorstellungen der Moderne, das heißt die Geschlechterordnung des bürgerlichen Zeitalters, hinterfragt und dekonstruiert. Und in den 80er Jahren hat man zunächst immer von Pluralisierung gesprochen und gemeint, dass jetzt alles möglich wäre. Etwas ernsthafter hat Lyotard davon gesprochen, dass mit der Postmoderne in den 80er Jahren auch die Sehnsucht nach ganzheitlichen Vorstellungen entschwunden wäre. Und ich glaube, genau an dem Punkt hat Lyotard ganz grundsätzlich geirrt. Denn die Auflösung der alten Ganzheiten hat nicht dazu geführt, die Sehnsucht nach Ganzheit zu verlieren, sondern sie hat zugleich einen neuen Hunger nach Ganzheit erzeugt, und der hat zu dem geführt, was ich die Kultur der Inklusion nenne. Damit bin ich bei dem, wonach Sie gerade fragten, Herr Kahle. Den Begriff Inklusion kennen wir vor allen Dingen aus der Pädagogik. Und worum geht es? Es geht darum, Menschen, Kinder mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren, zu inkludieren und ihren Nachteil auszugleichen. Dahinter steht die Vorstellung, dass Diversität das ist, was wir wollen, und dass diejenigen, die von den bisherigen Ordnungen benachteiligt waren, nun für diese Benachteiligung kompensiert werden sollen, dass diese Benachteiligungen aktiv ausgeglichen werden sollen. Das ist die Grundlage des Antidiskriminierungsgesetzes, und das gilt in erster Linie, und da hat es die größte gesellschaftliche Breitenwirkung, für Frauen, deren Benachteiligung aktiv ausgeglichen werden soll. Und genau das ist ja die Grundlage und das Ziel von Gender Mainstreaming.
Aber das ergibt sich doch eigentlich auch aus der Veränderung der Geschlechterzuordnung von Arbeit im 20. Jahrhundert. Denn ein großer Trend dieses 20. Jahrhunderts war ja die Feminisierung der Arbeit. Ist doch eigentlich gut so, aber...
In der Tat haben ja Feministinnen festgestellt, dass die Veränderung der Arbeitswelt nicht zu Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern geführt habe, dass es stattdessen diese sogenannte gläserne Decke und Aufstiegshindernisse gebe, sodass Frauen in der Arbeitswelt in ihren Karrierechancen nach wie vor benachteiligt seien. Das ist der Ansatz von Gender Mainstreaming, und dieses durch staatliche politische Maßnahmen aktiv auszugleichen, das ist der Ansatz von Gender Mainstreaming.
Aber inwieweit sind dann diese Systeme, also Inklusion oder diese Denkweise, Inklusion wiederum geeignet zur Ausgrenzung anderer?
Das ist ja die eigentliche Paradoxie bei dem Ganzen. Die Paradoxie liegt, wenn Sie Foucault oder Lyotard lesen, eigentlich auf der Hand. Lyotard hat gesagt, der Konsens ist zugleich ein Mechanismus zur Ausgrenzung des Dissenses. Das heißt, Sie können auch sagen, die geltende Ordnungsvorstellung grenzt zugleich aus. Wenn Sie das Foucault gefragt hätten, hätte Foucault Ihnen mit Sicherheit gesagt, ja, das stimmt. Wenn Sie das aber eine aktive Feministin heute fragen, wird die das wahrscheinlich so eher leugnen. Aber wenn man die Postmoderne und Lyotard und Foucault konsequent weiterdenkt, liegt der Gedanke auf der Hand. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Als Homosexueller leben Sie in Deutschland heute sehr viel besser, sehr viel freier als noch vor 50, 30 oder 20 Jahren. Wenn Sie heute als Mutter nicht erwerbstätig sind und Ihre Kinder selbst erziehen, dann müssen Sie sich heute von der Bundesfamilienministerin sagen lassen, dass diese Lebensform problematisch ist.
Herr Professor Röder, ich möchte jetzt auf den Zeitpunkt, auf die Zeiträume zu sprechen kommen, die Sie als neue Referenzzeiten nennen für eben Geschichtsschreibung 1973. Der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums war gerade ein Jahr alt. Es herrschte eine Ölkrise, und inwieweit war das zunächst erstmal wirtschaftlich eine Zäsur?
Das Jahr 1973 mit der Ölkrise, aber auch mit dem endgültigen Zusammenbruch des Weltwährungssystems von Bretton Woods, markiert auf ökonomischer Ebene das Ende des Nachkriegsbooms. Und das ist eine der drei großen langen Boomphasen der Moderne nach den 1850er und 60er Jahren, nach den beiden Jahrzehnten vor 1914, waren die 50er und die 60er und die frühen 70er Jahre eine lange Boomphase, in der gerade in Europa die moderne Konsumgesellschaft sich endgültig etabliert hat. Aber dieses Jahr 1973 markiert nicht nur eine ökonomische Wende, sondern es markiert zugleich eine politisch-kulturelle Wende, denn in diesem Jahr kommt das zu Ende, was ich und nicht nur ich unter den Historikern als Modernisierungsideologie bezeichnen. Damit ist gemeint die Vorstellung, dass man die Gegenwart mit wissenschaftlich rationalen Mitteln gestalten könne, dass man die Zukunft planen kann und dass man die Wirtschaft politisch steuern kann. Konkret die keynesianische Globalsteuerung, und es schlägt sich nieder bis hin zu Vorstellungen der autogerechten Innenstadt und der Umgestaltung der Städte in einem funktionalen Sinne bis hin zu den Hochhaussiedlungen an den Peripherien der Städte.
Aber die Politik hat sich doch von Wissenschaft dann nicht verabschiedet, sondern im Gegenteil. Es kommt dann zu einem etwas neuen Phänomen, wie Sie sagen, nämlich einem Zusammenspiel von Wissenschaft, also Experten, Politik und Medien. Was war daran neu?
Was wir seit den 70er Jahren zunehmend erleben, und da ist dieser Bericht an den Club of Rome von 1972 in der Tat ein Markstein, ist, dass Wissenschaftler zu Problemen, die von den Zeitgenossen als zunehmend komplex und wenig durchschaubar und beherrschbar empfunden werden, dazu mit wissenschaftlicher Expertise Studien vorlegen, sich dann aber zugleich der Medien bedienen und in diesem Zusammenspiel von Wissenschaft, Medien und Politik eine erhebliche politische Durchschlagskraft entfalten. Dieses Zusammenspiel von wissenschaftlichen Experten, von Medien und Politik, das ist wiederum etwas, was hier in den 70er, späten 60er, frühen 70er Jahren seinen Ausgang nimmt und das wir ja bis heute beobachten in den gesamten Debatten um Klimawandel oder in den bildungspolitischen Debatten, beispielsweise der Bildungsökonomie, die ganzen PISA-Auswertungen, die OECD, alles dieses steht ja ganz in der Tradition dieser Entwicklung.
Das habe ich durchaus auch so als Journalist wahrgenommen über die vielen Jahre. Was ich auch wahrgenommen habe, war die moralische Aufladung jeglicher Debatten. Täuscht mich das?
Nein, dazu neigen wir aber insbesondere in Deutschland. Aber das ist nichts ganz Neues. Wissen Sie, Wilhelm Furtwängler ist vor dem Zweiten Weltkrieg mit seinem Privatlehrer in den Bergen wandern gegangen. Und dann hat sein Privatlehrer ihm gesagt, dass er die Theologie von Bachs H-Moll-Messe höher schätze als die von Beethovens Missa Solemnis. Und dann hat Furtwängler gesagt, wenn dem so ist, dann können wir nicht länger gemeinsam wandern. Das ist deutsche Kultur der Unbedingtheit, das ist aber auch moralische Aufladung. Diese Tendenz gibt es gerade in Deutschland seit langem und die wirkt nach wie vor nach und sie hat einen großen Nachteil für die politische Debatte, weil sie die Grenzen des Akzeptierten, Sie können auch sagen, die Grenzen des Sagbaren eng macht und damit die Möglichkeit dessen, was öffentlich diskutiert wird, zu stark einschränkt. Wenn Sie das mit der englischen Kultur der Debatte vergleichen, die ist demgegenüber sehr viel offener. Das tut einer politischen Öffentlichkeit aber auch gut.
Na, dann warten wir das mal ab, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Hat sich eigentlich die Kultur der Inklusion, die Sie erwähnt haben, um darauf nochmal zurückzukommen, auf die Wissenschaftssprache ausgewirkt, wenn Sie sagen, es geht jetzt hier um das Sagbare, das sich verändert hat?
In der Erinnerung daran, dass vor einer Reihe von Jahrzehnten doch auch deutlich harte Kontroversen geführt wurden, erlebe ich heute, dass wenn man auf einer wissenschaftlichen Konferenz irgendwie Widerspruch äußert oder es kommt zu einem Anflug von Kontroverse in der Diskussion, man gleich in der Kaffeepause aufeinander zugeht und sich gegenseitig versichert, dass man ja eigentlich ganz einer Meinung sei. Die Wissenschaft hat sich in weiten Bereichen die Fähigkeit zur Kontroverse reduziert. Es gibt Angst vor dem Offenbleiben treibenden Dissens und in der Wissenschaft so etwas wie eine Konsensfiktion. Aber wenn man da konsequent die Postmoderne und Lyotard oder Foucault heranzieht, und ich finde, davon kann man eine ganze Menge lernen, vor allem was die Art des Denkens angeht, dann stellt man fest, dass der Konsens, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, erst recht diese Konsensfiktion, letztendlich auch ein Ausgrenzungsdiskurs sind, weil damit Positionen, die außerhalb dessen, was so allgemein akzeptiert wird und was dann auch durchaus eng gezogen wird, schwer sagbar sind.
Schauen wir mal nach Großbritannien. Es kann ja sogar zur Abschaffung entscheidender Freiheiten führen, was wir jetzt diskutieren. Beispiel eben dort, Studenten fordern ein Recht auf Behaglichkeit, einen Safe Space, einen sicheren Raum also. Und da verbünden sich dann, um ein Beispiel zu nennen, Schwulenverbände mit islamischen Studentenverbänden und verhindern, dass eine iranische Menschenrechtlerin sich gegen die Verfolgung von Bloggern und inhumane Bestrafungen in einigen islamischen Ländern aussprechen kann, weil das den Safe Space der muslimischen Studenten verletzt. Das heißt, das ist doch dann eigentlich das Ende von Wissenschaftsfreiheit und von Redefreiheit, und das im Mutterland der Redefreiheit. Ist doch unfassbar.
Ja, das ist in der Tat eine eigentümliche Entwicklung, und es ist schon richtig, dass Sie damit natürlich auf eine Gegenbewegung hinweisen in Großbritannien, wo ich vorhin davon gesprochen habe, dass die Debatte da doch dazu neigt, offener zu sein. Das ist schon richtig. Und die entscheidende Frage, die dahinter steht, ist, wer definiert die Grenzen des Sagbaren? Und das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Denn in dem Moment, wo ich jetzt gerade mit Ihnen spreche, habe ich selber ja schon wieder im Hinterkopf die Frage, sag mal, fängst du nicht an, hier diese Rede von der Lügenpresse letztendlich zu führen oder zu bedienen? Das sind alles sehr heikle Dinge, heikle Gegenstände, aber auch heikle Fragen der öffentlichen Kommunikation. Und wie gesagt, die entscheidende Frage ist die, wer definiert die Grenzen des Sagbaren? Weil es darauf keine eindeutige Antwort eines eindeutigen falsch oder richtig gäbe. Man muss das schon abwägen, aber genau das ist eben auch wichtig. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn in der deutschen Debatte aus der AfD heraus völkisches Gedankengut artikuliert wird, dann muss ich sagen, finde ich es richtig, dass in der öffentlichen Debatte gesagt wird, das ist eine nicht verhandelbare Grenze, darüber reden wir nicht. Man kann nicht, wie eine Blaublütige mal sagte, in der Öffentlichkeit unwidersprochen sagen, der Neger schnackselt gerne. Das kann man nicht öffentlich sagen, weil solches völkisches Denken letztendlich weiterhin dazu führt, dass man anderen Gruppen von Menschen, anderen Nationalitäten Eigenschaften zuschreibt, die letztendlich auf unterschiedliche Wertigkeiten von Nationalitäten oder Gruppen von Menschen hindeuten.
Völlig klar.
Ja, aber wissen Sie, aber das finde ich, muss man auch deutlich sagen, denn das hat so viel Elend und so viel Gewalt im 20. Jahrhundert angerichtet, dass ich es richtig finde, an der Stelle gegenüber der AfD zu sagen, Leute, darüber reden wir nicht mehr, das ist nicht mehr verhandelbar. Wenn aber die Hart aber fair Sendung von Frank Plassberg, jetzt muss ich doch nochmal auf Gender Mainstreaming zurückkommen, wenn diese Sendung aus der Mediathek des WDR gelöscht wird, weil Positionen, die dort artikuliert werden, Interessenvertretern nicht gefallen, dann finde ich, sind wir an dem Punkt, wo einzelne Gruppen sich anmaßen zu definieren, wo die Grenzen des Sagbaren liegen. Und wenn wir diese Grenzen zu eng ziehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn zwischen dieser Grenze auf der einen Seite und dieser Grenze zum Völkischen hin, wo wir also legitimerweise sagen, darüber wollen wir nicht reden, wenn dazwischen ein Zwischenraum entsteht und wenn in diesem Zwischenraum dessen, was eigentlich legitimerweise gesagt werden soll, sich Menschen nicht wiederfinden mit dem, was sie öffentlich artikulieren dürfen, sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon mal besprochen haben. Wenn man das ausblendet, fällt es einem irgendwann auf die Füße und dann aber umso schwerer.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle heute Andreas Röder, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Sein Buch heißt 21.0, eine kurze Geschichte der Gegenwart, C.H. Beck, 24,95 €. Diskutieren wir, Herr Professor Röder, in diesem Zwischenraum über Köln. Man kann ja gar nicht so viele Vorurteile haben, wie sich dort bestätigt haben oder zu bestätigen scheinen. Wird Köln die Debatte über die deutsche Flüchtlingspolitik und Migration entscheidend verändern müssen, vielleicht sogar?
Also Köln ist in mehrerer Hinsicht sehr interessant und aufschlussreich, wenn Sie aus einer Beobachterperspektive darauf schauen. Das eine ist schon, wie unter den Bedingungen einer medial geprägten Demokratie ganz schnell geschossene Meinungen hochgeschossen werden und sich verselbstständigen. Deswegen finde ich es in der Kölner Frage sehr wichtig, erstmal sich sehr klar darüber zu werden, was jetzt eigentlich dort ist und was dort nicht ist. Aber nach dem, was sich ja jetzt offensichtlich abzuschätzen scheint, kommen wir in der Tat an den Punkt, dass sich hier Dinge bewahrheiten, die man vor einem Vierteljahr als, jetzt spitze ich ein bisschen zu, als üble rassistische Propaganda bezeichnet hätte. Und wenn sich das bewahrheitet, wird das in der Tat die Debatte über die Flüchtlinge verändern. Es ist aber im Grunde auch zu erwarten, wissen Sie, die deutsche Öffentlichkeit neigt dazu, sich die Welt schönzureden. Als dieser ganze Zustrom von Flüchtlingen begann, vielleicht erinnern wir uns alle daran, wie sehr auf einmal die Rede war, damit würde unser demografisches Problem und das Facharbeiterproblem gelöst. Wir wussten gar nicht wirklich genau, wie die Menschen qualifiziert sind, die zu uns kommen, wer sie überhaupt sind. Aber wir haben uns die Welt schön geredet, jetzt würden unsere Probleme gelöst. Erinnern Sie sich mal dran, wie wir vor 4 Jahren über die Arabellion geredet haben, die Twitter-Revolution auf den sozialen Medien und jetzt wird alles demokratisch. Und was passiert? 4 Jahre später, Failed States und eine Eskalation von Gewalt, die auch niemand von uns für möglich gehalten hätte. Ich glaube, das, was im Moment passiert, zeigt, dass die deutsche öffentliche Debatte dazu neigt, in Extreme zu verfallen, sich aber auch Illusionen zu machen. Und ich halte es für ein ganz großes Problem, dass dann realistische und pragmatische Positionen demgegenüber sehr viel schwerer zur Geltung kommen. Insofern wird die Kölner Vorkommnisse die Flüchtlingsdebatte mit Sicherheit verändern. Aber sie sollte uns zu denken geben, über die Standards der Art und Weise, wie wir in Deutschland diskutieren und etwas mehr Pragmatismus und Realismus, den wir dann nicht gleich in irgendeiner Weise als illegitim ausgrenzen, würde der deutschen Debatte sehr, sehr gut tun.
Angela Merkel fragt, gibt es in Teilen von Gruppen so etwas wie Frauenverachtung? Wir müssen dem mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Also da kann ich nur sagen, wo lebt sie denn eigentlich? Ja, Sitaku Issis, Philosophus Mansissis.
Ich sagte ja, wir machen uns Illusionen in der deutschen Debatte. Eine andere ist, Sie müssen doch als Syrer keineswegs ein Islamist sein, um über Jahre und Jahrzehnte Ressentiments gegen Israel kultiviert zu haben. So, und dann werden wir uns aber wundern, wenn solche Auffassungen über Israel damit nach Deutschland kommen. Aber die Vorstellung, dass diese Menschen hierher kommen, und wir denen dann aber sagen, so das und das sind unsere Standards und das unterschreibt ihr jetzt mal und dann ist alles gut. Diese Vorstellung ist dann auch wieder sehr viel zu kurz gegriffen. Das Interessante an der ganzen Diskussion aber finde ich, dass doch in Deutschland eine Form von Selbstverständigungsdebatte darüber in Gang gekommen ist, was eigentlich die Grundlagen, die kulturellen Grundlagen, die Standards unseres Zusammenlebens in Deutschland sein sollen. Und da wiederum würde ich, bevor wir jetzt zu pessimistisch in der Debatte werden, auch wieder einen ganz optimistischen Punkt sehen, ob jetzt jede Hausordnung, die in Gemeinden formuliert worden ist und den Flüchtlingen vorgelegt worden ist, in allem Einzelnen gelungen ist eine ganz andere Frage. Aber dass ein solcher Selbstverständigungsprozess darüber, was eigentlich die Grundlagen unseres Zusammenlebens sein sollen, in Deutschland begonnen hat, das finde ich eigentlich wiederum Good News. Was ich eben nur sagen würde, wir müssen diese Debatte innerhalb der Grenzen, bis zu denen wir sagen, darüber können wir nicht reden, also diesen beispielsweise Grenzen des völkischen Denkens, aber bis zu den Grenzen müssen wir diese Debatten offen führen. Und diese Ausgrenzung bringt nichts. Ein anderes Beispiel ist, hier in Mainz hat die AfD kürzlich eine Demonstration gemacht und dann ist aus dem Staatstheater heraus, ist das Ganze mit der Ode an die Freude niedergesungen worden. Das ist zwar witzig, aber man muss sagen, nach allem, was wir wissen, ist auf dieser AfD-Kundgebung nichts artikuliert worden, was man nicht öffentlich sagen sollen dürfte. Und dann muss ich sagen, ist das vielleicht witzig, die niederzusingen, aber es ist undemokratisch und es ist unklug. Und deswegen kann ich nur immer wieder plädieren, dass wir diese Debatte offen führen. Denn dann passieren uns diese Dinge nicht, von denen Sie gerade zu Recht sprachen. Auf einmal passiert hier etwas wie in Köln und wir wundern uns auf einmal, ja, wie konnte denn das passieren? Wo Sie zu Recht sagen, hätte man mal dran denken können.
Wir waren ja schon in Großbritannien. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über Migration. David Cameron und seine Konservativen sind nah bei der deutschen CSU. Debattieren die Briten so etwas weniger moralisch aufgeladen, sondern auf dem Hintergrund der Erfahrung von Masseneinwanderung, wie wir sie in Deutschland noch gar nicht hatten? Jedenfalls nicht in dem Maße, wenn es um Einwanderung aus muslimisch geprägten Ländern geht.
Ja, das tun sie sicherlich, aber auch da würde ich dazu warnen, hier, das tut man ja auch gern so vorschnell gegenüberzustellen, dass in Einwanderungsgesellschaften alles gut gehe und wir das immer alles falsch machen würden.
Die Erfahrung machen die Briten nun wahrlich nicht.
So wollte ich gerade sagen. Und auch die Einwanderungsgesellschaften, ich meine die globalen Vorbild-Einwanderungsgesellschaften, Australien und Neuseeland, haben eine Tradition der Einwanderungspolitik, der gelungene Einwanderungspolitik, auf der Grundlage ganz klarer Restriktionen von Zuwanderung. Das muss man auch immer dazu sehen. Und die Franzosen und die Briten haben eine große historische Erfahrung mit Masseneinwanderung im Gefolge der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber damit haben weder Franzosen noch Briten nur gute Erfahrungen gemacht, noch haben sie sich in diesen Fragen so verhalten, dass wir das jetzt unbedingt in allem besonders ehrenhaft finden würden. Die Briten haben in den 50er Jahren davon gesprochen, dass sie ein liberales, multikulturelles Land sind. Und als sie der Meinung waren, der Zustrom wird zu viel aus dem Commonwealth, haben sie dann auch sehr scharfe Restriktionen für Einwanderung erlassen. Das heißt aber zugleich, es zeigt uns, dass diese Fragen der Einwanderung überall schwierig sind und dass es keine Patentrezepte dafür gibt. Allerdings, und in dem Zusammenhang würde ich gern zunächst einmal sagen, die Flüchtlingspolitik, zu der sich die Bundesrepublik im vergangenen Jahr entschieden hat, das freundliche Gesicht zu zeigen, muss ich sagen, ist zunächst einmal eine große humanitäre Leistung. Aber auch in der Flüchtlingspolitik, wir haben das vorhin in anderem Zusammenhang ja schon thematisiert, bewahrheitet sich das, was meine historische Grunderfahrung ist. Eine Idee wird immer dann schädlich oder gefährlich, wenn sie sich von den Realitäten löst. Und dann fallen einem die Realitäten irgendwann umso schwerer auf die Füße. Und da in der Tat, denke ich, können wir von den Briten insofern etwas lernen, als diese sehr starke moralische Aufladung plus die damit verbundene Ausgrenzung von Diskussionspositionen jedenfalls in dieser Hinsicht beileibe nicht so stark ist. Und der britische Pragmatismus ist etwas, dem ich ohnehin eine Menge abgewinnen kann. Und wenn Sie die Einwanderungsdebatten ansehen, Paul Collier, ein britischer Ökonom und Migrationsforscher, hat schon vor Jahren, wie ich finde, eine sehr pragmatische Position vorgeschlagen, nämlich ein großzügiges, allerdings auf bestimmte Gruppen von Ländern begrenztes Asylrecht und Regeln für eine qualifizierte Einwanderung, die sowohl klare Chancen als aber auch klare Grenzen kennt. Da muss man sagen, hätte man sich einer solchen realistisch-pragmatischen Position schon vor Jahren genähert, würden manche Probleme heute sicherlich leichter handhabbar.
Das ist auch auf Deutsch erschienen, dieses Buch. Exodus heißt es und ist bei Siedler erschienen. Paul Collier ist der Autor. Übrigens haben wir Deutschen ja auch Erfahrungen mit Masseneinwanderung. Nach 1945 sind aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten 10 Millionen Vertriebene in die Westzonen und 4 Millionen in die sowjetisch besetzte Zone, später DDR, eingewandert. Und das war keineswegs angenehm für die, obwohl die ja keine Sprachprobleme hatten und aus demselben Kulturkreis kamen. Aber sie stießen eben überwiegend auf Ablehnung. Gesochse hat man sie genannt, Flüchtlingspack. In der DDR war das besonders perfide. Da hat man von Russenpack gesprochen und von Polacken. Aber im Endeffekt war das eine Erfolgsgeschichte. Warum?
Die Vertriebenen hatten natürlich das große Glück, dass sie nach Deutschland kamen, in ein Land, dessen Sprache sie sprachen. Das ist übrigens ähnlich wie der große Vorteil der Iren, die in die USA gekommen sind. Das Zweite ist aber, dass hier natürlich der gesamte Querschnitt der Bevölkerung vertrieben worden ist. Das heißt, einschließlich sehr gut qualifizierter Menschen. Und dann kamen die noch in eine Situation herein, wo durch die kriegsbedingten Ausfälle die Chancen für berufliche Etablierung Etablierung und für beruflichen Aufstieg auch ganz außergewöhnlich gut waren. Also so gesehen sind die Bedingungen für die Vertriebenen, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg außerordentlich gut gewesen. Aber es ist auch ganz richtig, dass Sie darauf hinweisen, dass das keineswegs von vornherein ein Selbstläufer war. Und das zeigt eben auch, dass solche Formen der Migration nie problemlos sind, sondern im Gegenteil ja auch bei den Vertriebenen mit großen Traumatisierungen dieser Vertreibungsgeschichte behaftet waren.
Es gäbe noch viele Themen, die interessant sind in Ihrem Buch, wo Sie ja auch an Tabus geradezu rangehen. Thema zum Beispiel Nationalstaat, den haben wir im Grunde in den 70er Jahren dekonstruiert, wie Sie sagen wollen, und auch zu Recht in Ablehnung unserer Eltern. Jetzt kommt fast eine Rekonstruktion. Interessante Themen, aber dafür können die Leute ja Ihr Buch lesen. Ich möchte zu einem Fazit kommen, Herr Professor Röder. Es gäbe Good News der Geschichte, sagen Sie, und zwar die neu entstandenen gesellschaftlich anerkannten Formen des Zusammenlebens von Menschen, wir haben das erwähnt, haben nicht zu der von Konservativen ja so befürchteten Auflösung der Familie gehört, finden Sie?
Ja, die Auflösung der Familie ist ein Szenario, das Sie schon im 19. Jahrhundert immer wieder finden. Und das finde ich doch eine der interessanten und mehr als bemerkenswerten historischen Erscheinungen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Allerdings wandelt sich Familie. Und eine der interessanten Entwicklungen, die wir beobachten können, ist doch, wenn Homosexuelle das Adoptionsrecht fordern. Dann will ich da jetzt gar nicht politisch Position dazu beziehen, aber dann zeigt das doch, dass homosexuelle Lebensgemeinschaften hier die Grundlagen und die Werte der klassischen Familie für sich reklamieren möchten. Und mehr als das, Familie und auch der Wandel von Familienformen zeigen, dass Menschen nach wie vor bereit sind, füreinander Verantwortung zu übernehmen und dass Menschen nach Liebe streben und sie gegeneinander zugewandt sein wollen. Die Bad News aus der Geschichte der Gegenwart sind die, dass auch die Gewalt aus der Geschichte nicht verschwindet. Aber darüber sollten wir nicht vergessen, dass Liebe und Zuwendung der Menschen füreinander so stark sind wie immer. Und ich finde, das muss man sich auch mal klar machen.
Das Zweite, Menschen und Gesellschaften haben sich dem Wandel gegenüber als außerordentlich anpassungsfähig erwiesen, schreiben Sie. Und über dieses, wie Sie das dann nennen, Erfolgsrezept des Kapitalismus werden jetzt sicher alle Kapitalismuskritiker ins Heulen geraten.
Nun, zunächst einmal gibt es in der Moderne das, was ich das AAA des Umgangs mit Wandel nennen würde. Das beginnt mit Angst vor dem Wandel, es beginnt mit Abwehrreaktionen von den Maschinenstürmern im frühen 19. Jahrhundert bis hin zur Warnung vor der Lesesucht in den 1840er Jahren. Und irgendwann geht das Ganze in einen Prozess der Anverwandlung über. Ich will jetzt nicht nonchalant werden und sagen, naja, so kriegen wir die Digitalisierung und die Flüchtlingskrise auch ganz locker in den Griff. Aber ich finde, es ist doch ein interessantes historisches Muster, das angefangen bei der Reaktion auf die Unfälle am Platz durch das Aufstellen von Ampeln bis hin zu vielem anderen Menschen sich als in der Lage erwiesen haben, die Herausforderungen des technologischen und ökonomischen Wandels letztendlich sich anzuverwandeln und damit auch zurechtzukommen. Das bleibt eine Herausforderung, aber es finde ich, ist auch sozusagen Good News, dass die Menschen sich dazu immer wieder als in der Lage gezeigt haben. Tja, und was die Kapitalismuskritiker angeht, muss man ja doch feststellen, dass der Kapitalismus in der Lage gewesen ist, zum ersten Mal im 19. Jahrhundert entstehende Überbevölkerung nicht in die nächste Hungerkrise übergehen zu lassen, sondern sie zu ernähren. Und dieselbe Erfahrung haben wir ja auch im Zeitalter des sogenannten Neoliberalismus gemacht. Während der auf der einen Seite, dadurch, dass man in den 90er Jahren die Nachregulierungen eines aus den Fugen geratenen Finanzkapitalismus versäumt hat, die dann in der Finanzkrise von 2008 ihren Zusammenbruch erlebt haben, müssen wir auf der anderen Seite feststellen, dass weltweit gesehen Armut erheblich zurückgegangen ist. Das ist die Erfolgsgeschichte des sogenannten neoliberalen Zeitalters. Und ich denke, Kapitalismuskritik kann ja, wenn sie zeitgemäß sein will, nicht mehr so daherkommen wie in den 70er Jahren, dass man fragt, Kapitalismus ja oder nein. Also die Messe ist historisch gesehen gelesen. Die Frage ist, wie man mit dem Kapitalismus, mit der Marktwirtschaft umgeht und das Beste draus macht. Und damit sind wir wieder bei der Anpassung Leistungsfähigkeit des Menschen. Und das hat zu tun auf der einen Seite mit Konzepten von nachhaltigem Wachstum oder von nachhaltiger Ökonomie. Und auf der anderen Seite stehen wir vor der Herausforderung, die ja in vielem entgrenzte Digitalisierung. Ähnlich wie wir den ökonomischen Kapitalismus in die soziale Marktwirtschaft überführt haben, in so etwas wie eine soziale Digitalgesellschaft oder soziale Digitalwirtschaft zu überführen.
Parteipolitisch vielleicht noch am Schluss. Sie sprechen von einer Konvergenz der Volksparteien und an den Rändern entstehen dann an den Abbruchkanten neue Formationen. Ist das etwas Vorübergehendes oder ist das eine dauerhafte Veränderung?
Zunächst einmal hat es dieses Phänomen der Konvergenz der Volksparteien immer gegeben. Wir reden immer wieder von der Sozialdemokratisierung der CDU. Vielmehr ist das aber ja ein Problem der SPD von Anfang an gewesen, wenn wir an den Revisionismusstreit im späten 19. Jahrhundert denken. Dass an diesen Abbruchkanten des Konsenses, den die Volksparteien abbilden, sich Parteien neu gründen, ist auch keine neue Entwicklung. Wir haben es in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt, in den 80er Jahren mit den Grünen, an der Abbruchkante des Konsenses der Industriegesellschaft. Wir haben es erlebt, als sich an der Abbruchkante des antitotalitären Grundkonsenses der alten Bundesrepublik in den 90er Jahren die PDS im politischen System des Vereinigten Deutschlands wieder erwarten etablieren konnte. Wir haben es im frühen 21. Jahrhundert erlebt mit der Linkspartei an der Abbruchkante der Reformpolitik von Gerhard Schröder. Und wir leben es mit der AfD. Insofern ist das kein unübliches Phänomen. Die Gefahr ist allerdings, dass diese Abbruchkanten sozusagen zu eng gezogen werden und dann ein zu großer Raum entsteht, der von den etablierten Parteien nicht abgedeckt wird. Das Entscheidende ist deshalb, und damit fassen wir alles das zusammen, was wir in unserer Diskussion heute besprochen haben, ist die offene Debatte. Und dazu möchte ich mit meinem Buch auch einladen. Ich erwarte zu all dem, was ich da schreibe, keine Zustimmung, sondern ich verstehe es als einen offenen Beitrag zur Gesellschaft. Debatte, die für unser Gemeinwesen so eminent wichtig ist.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Röder, für dieses Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Mainzer Zeithistoriker Professor Andreas Röder über sein Buch 21.0, eine kurze Geschichte der Gegenwart. C.H. Beck, 24,95 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.